Werbung. Ihr habt gewünscht, wir liefern. Online-Unternehmerinnen-Kickoff am 24. Januar 2026. 9 Expertinnen aus den Bereichen Steuern, Praxismanagement, Digitalisierung, Liquidität, Personal, Implantologie, Effizienz, Benchmarking und Finanzen. 9-mal unternehmerischer Input für dein Unternehmen, Zahnarztpraxis, für dein neues Geschäftsjahr. 6 Fortbildungspunkte, 0 Minuten Reisezeit und das Ganze für 129 Euro. Eine gute Investition in dich als Unternehmerin, in den Erfolg deiner Praxis, in ruhigeres Arbeiten, entspannteres Heimkommen. Anmeldung unter www.zahnärztinnen-netzwerk.com. Sei dabei, gönn dir und deiner Praxis diesen Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Mein Name ist Claudia Huhn. Ich bin die Gründerin und Inhaberin des Ärztinnen- und Zahnärztinnen-Netzwerks. Und ich habe heute wieder, wie eigentlich immer, einen total interessanten Gast bei mir in dieser Podcast-Folge. Mir am Laptop gegenüber sitzt Frau Professor Dr. Renate Thewes, renommierte Coaching für Führungskräfte im Gesundheitswesen. Sie hat einen Lehrstuhl für Wissenschaft und Management im Gesundheitswesen an der Evangelischen Hochschule in Dresden, hat eine Unternehmensberatung Crown Coaching International, ist international erfolgreich in Irland, England, Italien, den USA und Deutschland, hat schon 9, vermutlich werden es aber nicht, wird es nicht bei den 9 bleiben, Fachbücher veröffentlicht, beispielsweise den Bestseller Führungskompetenz ist lernbar, innovative Personalentwicklung im Gesundheitswesen oder wie bitte Kommunikation in Gesundheitsberufen, passt ja total gut zu uns, finde ich. Vielleicht hätten wir die Podcast-Folge lassen sollen und hätten sagen sollen, bitte lesen Sie die Bücher. Sie ist ausgezeichnet worden für ihr besonderes Engagement im Gesundheitswesen mit dem begehrten Award Fellowship at Jündem. Und jetzt wird es schwierig für mich, der, ich glaube, Sie sagen es lieber selber, wo es herkommt, weil ich kann jetzt einfach nur gleich verlieren, würde ich sagen. Und das schon im Jahre 2021. Und sie wird am 27. September Referentin bei uns beim Zahnärztinnen-Netzwerk-Kongress sein. Und wir nehmen heute diesen Podcast auf, um so ein kleines bisschen reinzusneaken in das, was im September einfach noch viel ausführlicher passieren wird. Liebe Frau Professor Dr. Thewes, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Guten Morgen, Frau Huhn. Ich freue mich, hier zu sein.
Damit habe ich Sie mit allen Titeln vorgestellt. Sie müssten gleich bitte noch sagen, wer Ihnen den Award verliehen hat. Das ist das eine. Und ich freue mich, dass wir hier unserer Podcast-Gewohnheit folgen dürfen und können jetzt vom Sie ins Du wechseln. Herzlich willkommen, liebe Renate.
Sehr gerne. Guten Morgen. Ja, also den Award habe ich bekommen von der Faculty of Nursing and Midwifery des Royal College of Surgeons, eine Organisation, die weltweit agiert und ihren Sitz in Irland hat.
Vielen Dank für die Ergänzung. So gut hätte ich es niemals hinbekommen. Ich habe es geübt tatsächlich heute Morgen, aber als ich es gerade vor mir gesehen habe, habe ich gedacht, das schaffe ich nie. Ja. Wir haben ja uns beim Kongressthema für das Thema Verhandlungsführung entschieden. Mhm. Ich habe mir gedacht, das ist so ein unglaublich wichtiges Thema für jede Unternehmerin, also auch für die Unternehmerin Zahnärztin, weil wir ja eigentlich den ganzen Tag in Verhandlungssituationen sind. Augenscheinlich würden wir vielleicht sagen, okay, ich verhandle doch gar nicht. Wir verhandeln ja den ganzen Tag und umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt hier gemeinsam diese Folge aufgenommen sind. Ich habe ja, als ich Sie vorgestellt habe, schon das eine oder andere erzählt. Wir wollten ja du sagen, als ich dich vorgestellt habe, das eine oder andere erzählt. Magst du vielleicht noch hier und da etwas zu dir und deiner Person ergänzen? Und du könntest, wenn du magst, auch gleich die Überleitung finden, wie du selbst zu diesem Thema, nämlich Verhandlungsführung, gekommen bist.
Ja, danke, das mache ich sehr gerne. Also ja, zu mir und meiner Person. Ich wandle praktisch so in so einem Dreieck und habe so drei Bases, die ich immer wieder touche. Ich bin Unternehmensberaterin und als Coach begleite hier 18 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die für mich als Coach tätig sind, und eine handverlesene Gruppe, die alle Experten auf einem bestimmten Gebiet sind. Und das macht es toll, in diesem Team mit meinen KollegInnen zusammenzuarbeiten, weil wir auch sehr voneinander lernen können. Die zweite Ebene ist so, dass ich als Professorin mit Studierenden arbeite und sie bei ihrer Karriere begleiten darf. Und wie du schon gesagt hast, ich bin ja als Autorin tätig und nein, ich werde kein weiteres Buch veröffentlichen. Ich habe entschieden, in Zukunft nur noch Online-Kurse zu entwickeln. Und das ist für mich sowas wie so ein lebendiges Buch. Man kann nicht nur drin blättern, sondern man kann reinhören. Ich kann mich mit Fragen überprüfen. Es gibt tolle Quizze. Ich mache ganz viele Filmaufnahmen mit Schauspielern, um die Inhalte dieses Online-Kurses möglichst plastisch darzustellen. Mein Anspruch ist immer, das Wissen muss wissenschaftlich fundiert sein, aber es muss spannend gemacht sein und es muss Spaß machen, sich das anzueignen. Also nichts schlimmer als irgendwie eine langweilige Lehrveranstaltung. Und ja, dafür engagiere ich mich sehr. Ja, wie bin ich zur Verhandlungsführung gekommen? Im Prinzip über meine Kunden und Kundinnen. Ich habe vor vielen Jahren bemerkt, dass viele meiner Auftraggeber und Auftraggeberinnen, egal ob es Männer oder Frauen sind, selbst Schwierigkeiten haben, sich klar zu positionieren, für ihre eigenen Belange einzustehen. Es sind eher höflich freundliche Menschen, wie das oft im Führungsgeschäft so ist. Und ihnen fällt oft schwer, ein klares Nein zu setzen. Und dann habe ich angefangen, mich mit Verhandlungen zu beschäftigen und habe dann festgestellt, das ist jetzt auch schon 15 Jahre her, dass es damals gab es praktisch nur Verhandlungsbücher, entweder mit dem Schwerpunkt juristische Aspekte oder BWL. Aber jetzt mal abgesehen von dem Harvard-Konzept gab es nicht wirklich brauchbare Literatur. Wie bereite ich eine Verhandlung vor? Worauf muss ich achten? Mit welcher Strategie gehe ich an den Start? Und so weiter. Und dann habe ich gedacht, naja, gut, dann schreibe ich halt das Buch. Und so habe ich mich vor 15 Jahren hingesetzt und das Buch Verhandlungssache geschrieben. Und das hat dann natürlich dazu geführt, dass es wieder viele Anfragen im Coaching dazu gab, sodass ich Module entwickelt habe zum Verhandlungsmanagement.
Jetzt hört sich, also jetzt erinnere ich mich auch wieder, warum ich auf die Suche kam. Ich bin im Internet über ein Video gestolpert. Da ging es auch um Verhandlungsführung, aber mit bösen Menschen. Also in dem Fall waren es Kriminelle, ich glaube ein Geiselnehmer. Und dann habe ich gedacht, eigentlich wäre sowas ja auch cool, wenn wir das aber irgendwie so ein bisschen näher an unseren Alltag bringen. Also wir müssen ja Gott sei Dank mit keinem Geiselnehmer und in der Regel auch mit keinem Kriminellen verhandeln. Und dann habe ich gegoogelt, wer ist denn dort an der Stelle so? Tatsächlich jemand, der tatsächlich da viel Expertise mitbringt, und bin ja dann auf dich gestoßen, weil ich mir gedacht habe, ich glaube, dass wir uns nicht bewusst sind, wie oft wir in Verhandlungssituationen sind.
Ja, ganz genau. Also es gibt, wir verhandeln andauernd, ja, und uns ist das oft gar nicht bewusst. Ich meine, dass wir im Berufsleben verhandeln, das kriegen wir dann schon, das ist uns durchaus bewusst, ja, wenn es um ein höheres Gehalt geht oder Benefits wie mehr flexible Arbeitszeiten, mehr Urlaub, bessere Kinderzeiten, was auch immer ich da aushandeln kann, oder Preisverhandlungen mit Lieferanten oder die Aufteilung im Team, wer macht hier was, Beförderung und Karriere. Also das sind so Sachen, die sind uns durchaus bewusst. Aber darüber hinaus verhandeln wir ständig. Also egal, ob das jetzt um einen Autokauf oder Hauskauf geht, Mietverträge, aber auch sowas wie Mobilfunkverträge, dass wir da verhandeln und sagen, ja, kann ich da einen besseren Preis bekommen, wenn ich mich auf eine längere Laufzeit einlasse. Auch im Familienleben verhandeln wir andauernd. Urlaubsplanung, wo soll es denn dieses Jahr hingehen? Hausarbeit und Kinderbetreuung, wer übernimmt hier was?
Ach, das ist verhandelbar.
Ja, Ja, oder so der Klassiker, Familienfeiern, ja, Weihnachten, wann fahren wir zu seinen Eltern, fahren wir zu meinen Eltern, ja. Also so diese üblichen Dinge, auch mit Kindern verhandeln wir ständig. Zu Bettgehzeiten, da fängt es ja nochmal an und dann irgendwann Taschengeld oder Belohnungen, wie komme ich zu was? Oder auch Mediennutzung, wie lange darfst du das Tablet benutzen? Ja. Aber wir verhandeln auch im Prinzip mit unseren Freundinnen und Freunden über sowas wie, in welches Restaurant wollen wir gehen? Ja, nee, beim Griechen waren wir ja schon zweimal, wollen wir nicht diesmal zum Italiener gehen? Ja. Oder sowas wie gemeinsame Ausflüge, wer plant es, wer organisiert es, wo soll es hingehen? Oder auch so ein simpler Netflix-Abend mit Freunden auf dem Sofa. Ja, also welchen Film wollen wir schauen? Auch das verhandeln wir. So dass wir ständig in Verhandlungen sind, ständig in Deals sind und es da natürlich oft noch Potenzial an Entwicklung nach oben gibt.
Jetzt bin ich ja jemand, der total gerne schwarz und weiß malt, wohl wissend, dass es jede Art von Grau dazwischen gibt. Jetzt geht bei mir im Kopf die Idee auf, wenn ich die perfekte Verhandlungsführerin bin, in allen Bereichen meines Lebens, also sowohl privat wie auch beruflich, dann machen immer alle, was ich will.
Darum geht es doch in der Verhandlung gar nicht. In der Verhandlung geht es doch um ein echtes Win-Win. Was hast du davon? Was habe ich davon? Und das ist doch genau das, worauf es ankommt. Solange ich nur auf mein Wollen fokussiert bin, kann ich gar keine gute Verhandlerin werden. Eine gute Verhandlerin hat immer das Gegenüber im Blick, ja. Und es gibt so viele Aspekte, die reinspielen in eine Verhandlung. Ich brauche ein gutes Mindset. Ich brauche eine gute Vorbereitung. Wir wissen aus der Verhandlungsforschung, dass 80% der Vorbereitung sich direkt auszahlt im Erfolg der Verhandlung. Und damit lassen sich natürlich auch Verhandlungen super gut vorbereiten. Und dann spielt natürlich auch klare Kommunikation eine Rolle. Soll ich darauf noch mal näher eingehen, was das genau
Mich,
meint?
also, ne, ich finde es total schön, was du gerade gesagt hast, dass Verhandlung, also perfekte Verhandlung oder eine erfolgreiche Verhandlung am Ende nur dann geschehen kann, und zwar dauerhaft, über dieses eine Mal hinaus, wenn wir über eine Win-Win-Situation nachdenken. Also wenn wir nicht den anderen überrollen. Und ich glaube, also das würde mir total gut gefallen, wenn wir noch mal ein bisschen da drauf gucken, worauf es beim erfolgreichen Verhandeln tatsächlich ankommt.
Also, es lässt sich einfach sehr vieles vorbereiten und eine gute Vorbereitung ist das A und O, dass ich mir überlege, was für ein Ziel möchte ich erreichen oder was möchte ich mindestens erreichen, aber auch so mich einfühlen in mein Gegenüber. Was sind denn seine Interessen? Was sind seine Zwänge? Was sind seine Alternativen, die er mir vielleicht anbieten kann? Wo gibt es Handlungsspielräume? Und dann gibt es das sogenannte BATNA. BATNA steht für Best Alternative of Negotiated Agreement. Und das heißt so viel wie, was ist meine beste Alternative, falls das hier scheitert? Ja, also was ist mein Plan B? Und auch das bereite ich vor, dass ich weiß, bis dahin bin ich bereit mitzugehen und ab dann steige ich aus und dann mache ich meinen Plan B. Auch das Zuhören spielt eine ganz
Darf ich
wichtige.
ganz kurz, Entschuldigung, dass ich da jetzt gerade reingrätsche. Das finde ich ist eine sensationelle Aufgabe. Eben zu sagen, in der Vorbereitung schlicht zu sagen, bis dahin und ab dann ist Plan B einfach attraktiver für mich. Dann muss ich eben dann an dieser Stelle sagen, gut, dann haben diese Verhandlungen halt nicht funktioniert. Nur das kann ich ja nicht, wenn ich den Plan B nicht habe. Also wenn ich mir über den nicht klar bin und das heißt also, den vorher auch vorzubereiten, da, also das ist, finde ich, mega.
Und wir sehen das ja auch auf eBay, ja? Das ist so eine Versteigerungsplattform, wo man versucht, irgendwie den besten Deal zu machen. Und wenn ich da keinen Buttoner habe, wenn ich meine Alternative vorher nicht festgesetzt habe, dann kann etwas passieren, was wir das Bietefieber nennen. Das heißt, ich mache mal ein Beispiel. Es gibt eine Reise für 399 Euro von TUI, so steht es im Katalog. Und die wird jetzt, die Reise wird für 350 Euro bei eBay angeboten. So, und ich gehe rein und will diese Reise unbedingt haben. Und dann sind wir bei 350, 360, 370 Euro. Und irgendwann kommt so ein Bietefieber, wenn ich mein Ausstiegskriterium nicht gesichert habe, dass ich einfach so lange weitermache, bis ich diese Reise habe, weil jetzt will ich sie kriegen. Und dann zahle ich vielleicht am Ende 450 Euro für eine Reise, die ich im Katalog für 399 bekommen hätte. Und ja, und das ist dem Umstand geschuldet, dass ich da nicht vorher mir meinen Butler gesetzt habe.
Ich denke mir ja auch, wenn ich jetzt mal wieder auf unsere Zielgruppe, Zahnärztinnen und Ärztinnen, klassisches Thema, da kommt eine Mitarbeiterin und verhandelt über mehr Geld. Und ich glaube, da ist es tatsächlich auch wirklich, wirklich wichtig. Da haben wir ja im Moment die Situation, dass wir wirklich Mitarbeiterengpässe haben, viele Praxen suchen und dort tatsächlich sehr konsequent einen Partner festzulegen. Das finde ich richtig interessant.
Ja, hier empfiehlt sich aber auch noch eine andere Strategie, dass ich erstmal schaue, das ist ja eine Positionierung, dass eine Mitarbeiterin kommt und sagt, ich will 50 Euro mehr im Monat. Ja. Und Positionen lassen sich schlecht verhandeln. Aber wenn ich das Interesse weiß, warum jemand mehr Geld will, das kann ja ganz viele Ursachen haben. Dass ich mich nicht gesehen fühle, dass ich mich nicht gewertschätzt fühle, dass ich mehr Geld für mein Kind haben will. Also wenn ich weiß, was das Interesse hinter dieser Position ist, Interessen lassen sich wieder verhandeln, dann kann ich gucken, okay, gibt es vielleicht eine Alternative? Die fühlt sich nicht gesehen, die fühlt sich nicht gewertschätzt hier. Kann ich ihr eine bessere Aufgabe zugeben? Kann ich sie als Leitung meiner Praxis engagieren? Kann ich ihr irgendwas Gutes tun, damit sie sich mehr gesehen fühlt? Oder wenn es um die Kinder geht, gibt es da vielleicht noch einen Bonus, dass man sagt, wir können so eine Art Sparvertrag anlegen oder wie auch immer, gibt es eine Möglichkeit, die Kinder noch zu unterstützen, ohne dass man jetzt gleich auf diese Gehaltsverhandlung eingeht? Also welche Alternativen habe ich noch dazu? Das kriege ich aber erst raus, wenn ich weiß, was das Interesse meines Gegenübers ist. Und da muss ich klar im Verhandlungsgespräch kommunizieren, um das herauszukriegen. Warum will er das? Was ist eigentlich das Interesse hinter dieser Position?
Jetzt bin ich dir ja eben ins Wort gefallen, weil mich dieses Butner total fasziniert hat. Wir waren ja bei den Themen, bei der Frage, woraus beim Verhandeln ankommt. Magst du an der Stelle vielleicht nochmal einsteigen und weitermachen? Bitte entschuldige, dass ich da einfach nicht den Mund halten konnte.
Ja, alles gut, sehr gerne. Ja, also klare Kommunikation. Es gibt Verhandlungsstrategien, es gibt Verhandlungstaktiken, auf die ich mich gut vorbereiten kann. Und dann ist nochmal ganz gut, so zu antizipieren, vorwegzunehmen, mit welchen Einwänden könnte denn mein Gegenüber kommen oder wo hat er vielleicht Möglichkeiten, Druck zu machen und wie gehe ich damit um? Ja, wenn jetzt jemand auf die Uhr guckt und sagt, also jetzt muss aber was kommen, sonst steige ich hier aus. Ja, so. Dass ich überlege, wie gehe ich mit so einer Drucksituation um? Und da kann ich auch mit einer Atemtechnik gut reingehen und erstmal eine Pause machen und sagen, Mensch, Sie drücken ja jetzt ganz schön auf Tube. Ja, Sie scheinen ja unter Druck zu stehen. Also den Druck nicht anzunehmen, sondern einfach zurückzugeben. Ich meine, einfach ist das vielleicht nicht, aber das Schöne beim Verhandlungsmanagement ist, es lässt sich lernen.
Ich finde es mega, gefällt mir total gut. Also ich glaube, dass wir da im September super viel Spaß miteinander haben werden.
Ja, also das ist, ich freue mich auch immer daran, wenn man etwas dazu lernen kann. Und das macht das Leben so viel einfacher. Wir sehen ja auch zum Beispiel, dass mit der kommunikativen Kompetenz, mit Zuwachs an kommunikativer Kompetenz, reduziert sich unser Stress. Das heißt, in kommunikative Kompetenz zu investieren, dass ich besser reden, besser Gespräche, besser verhandeln kann, reduziert, ist gleichzeitig eine Stressreduktion. Das heißt, muss nicht unbedingt die Alternative zum Yogakurs sein, aber ich habe da praktisch zwei für den Preis von einem. Investitionen in Kommunikation und gleichzeitig kann ich gelassener, entspannter damit umgehen. Und bei vielen hat es auch was mit der Berufszufriedenheit zu tun, dass je besser ich mich verkaufen kann, je besser ich kommunizieren kann, desto mehr Spaß macht mir meine Arbeit.
Sie sprechen mir wieder aus der Seele, weil einer meiner Sprüche ist immer, die allermeisten Menschen behaupten von sich, ich beherrsche ja die Deutsch sehr gut, ist ja meine Muttersprache. Was soll ich denn da rein investieren? Und ich sage auch immer, das ist, ja, natürlich können wir Deutsch sprechen und vielleicht haben wir auch einen ausgeprägten Wortschatz. Das eine hat nur mit dem anderen nichts zu tun. Also Deutsch sprechen zu können, mit der Alternative zielorientiert kommunizieren zu können, sind völlig zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und das ist was, was man lernen muss oder kann, weil den wenigsten ist es in die Wiege gelegt.
Ja, und ich bin ja Trainerin für Führungskompetenz. Und ich sehe, dass Menschen, die sehr lange in Führungssituationen sind, dass sie durchaus sich Kompetenzen im Laufe ihres Lebens angeeignet haben. Ja, also wenn ich lange in einer Führungsrolle bin, dann lerne ich auch was dazu. Ich nenne das den Gouda-Effekt. Ja, also der lange genug reift und dann schmeckt er am Ende besser. Ja. Das ist bei Verhandlungskompetenz nicht der Fall. Ich kann lange in einer Führungsrolle sein und immer noch grottig verhandeln. Das heißt, Verhandlungskompetenz muss man wirklich lernen. Und wie gesagt, die gute Nachricht ist, es lässt sich lernen.
Wollen wir mal über die dicksten Fehler beim Verhandeln sprechen? Also wenn man mal sagt, so, das sind einfach die größten, dümmsten Fehler, die man machen kann.
Ja, da lässt sich einiges machen. Schlechte Vorbereitung ist schon mal das Ding überhaupt. Oder auch Mindset, ja. Wenn ich mit einem Mindset reingehe und sage, na ja, mal sehen, ob ich das hinkriege, mal gucken, ob ich so weit komme, ja. Das ist eine ganz schlechte Ausgangssituation. Also ich muss wirklich mit einem Mindset reingehen, wo ich sage, super, ich gehe jetzt in dieses Gespräch und das ist das, was ich erreichen möchte. Und emotional mich auf ein gutes Gespräch vorbereite und nicht mit so einer, ja, hab aber oder so einer Hab-Acht-Situation. Gute Vorbereitung ist das A und O überhaupt. Ein Fehler ist es auf jeden Fall, schnell nachzugeben. Ja, wenn jetzt die Zahnärztin ein Gerät angeboten bekommt von einem Vertreter und der sagt, ja, sie fragt nach, was kostet das? Und er sagt, das kostet 20.000 Euro. Und sie sagt, ja, gut, dann überweise ich das. Ja, das wäre auf jeden Fall ein Fehler. Hier muss man erstmal innehalten, 20.000 Euro, ja, gut. Das habe ich schon mal günstiger gesehen. Also da muss ich mir nochmal überlegen, dass man einfach erstmal guckt, was ist da noch rauszuholen. Also zu schnell nachzugeben, aus Angst oder Unsicherheit oder vielleicht auch aus Angst vor Konflikten. Das wäre nicht gut.
Es heißt aber, wenn ich dort mal wieder, Entschuldigung, ins Wort falle, Angst vor Konflikten, also Harmonie, ich sage mir jetzt mal Bedürftigkeit, wir reden mal nicht von Sucht, Harmoniebedürftigkeit ist der Sch ein schlechter Partner für Preisverhandlungen.
Absolut, wenn es mir nur darum geht, geliebt zu sein oder nett zu sein, dann habe ich wenig Kontakt mit meinen Bedürfnissen und bin eher beim Gegenüber. Ja, das ist einfach blöd. Ich kann mich für meine Dinge nicht einsetzen und nicht stark machen, wenn ich emotional beim Gegenüber bin und mich frage, oh, was der wohl will.
Wir waren beim Mindset. Das heißt also, ein falsches Mindset kann trotz aller Vorbereitung dazu führen, dass ich kein gutes Verhandlungsergebnis bekomme.
Ich kann mich in ein Mindset vorbereitend reinatmen, ja, dass ich mich nochmal erinnere, was sind meine Erfolge im Leben, was habe ich alles gerockt, was habe ich geschafft, was ist mir vielleicht auch leicht gelungen, worauf kann ich stolz sein? Und dass ich mir diese Elemente auch wirklich nochmal so richtig reinnehme und die auch nochmal spüre, nochmal freundlich in ein Lächeln gehe, ich bin gut zu mir und ach Mensch, mir ist schon so vieles gelungen und das kriegst du jetzt auch noch gerockt. Also das kann ich ja auch vorbereitend sozusagen machen. Es gibt natürlich auch, wenn ich ganz ein sehr unsicherer Mensch bin, dass ich erstmal Trainings in Selbstbewusstsein mache. Wie kann ich da stärker zu mir und zu mir selbst kommen? Das gibt es natürlich auch. Ansonsten, wir waren ja bei Verhandlungsfehlern. Es wäre ein Fehler, zu stark emotional zu reagieren. Mit einer guten Vorbereitung gelingt mir das auch, wenn ich weiß, wie könnte jemand Druck machen, was könnte schlimmstenfalls passieren und wie gehe ich damit um. Dann bin ich vorbereitet und muss dann nicht spontan wütend oder gefrustet reagieren. Es ist auch gut, dass eine Verhandlung so als Spiel zu sehen und zu sagen, mal gucken, wie so ein Tango, ich gehe einen Schritt vor, er geht einen Schritt zurück und dann wieder ein Wechselschritt. So, dass man halt wirklich wie so in so einem Tanz auf der Tanzfläche bleibt und einfach den nächsten Schritt macht. Ja, kein Buttner zu setzen wäre auf jeden Fall ein Verhandlungsfehler. Zu viel oder zu wenig zu reden könnte ein Verhandlungsfehler sein. Auch wäre es ein Verhandlungsfehler, kein Interesse am Gegenüber zu zeigen. Also je mehr ich mich auf mein Gegenüber einlasse, das macht ja auch was mit dem Gegenüber, wenn er sich gewertschätzt fühlt, desto eher ist er auch bereit, einen Schritt auf mich zuzumachen auf der Tanzfläche. Da muss ich ihm nicht die ganze Zeit hinterherlaufen. Ja, und dann ist es natürlich auch gut, ganz generell zu gucken, worum geht's denn jetzt in der Verhandlung? Gibt es Gesetze, gibt es Prinzipien, gibt es Regelungen oder Standards, die ich vorab wissen muss, bevor ich überhaupt in dieses Gespräch gehe, damit ich da nicht aufs Glatteis geführt werde?
Wir haben über Mindset gesprochen und wie unser Mindset uns unterstützen kann oder uns im Weg stehen kann. Das lässt mich von dort, wir haben über die Fehler gesprochen und da drängt sich jetzt natürlich, wir sind ja hier im Podcast, den vorwiegend Frauen hören, da drängt sich gleich meine letzte Frage, obwohl ich glaube, ich noch viele hätte. Ich glaube, wir können noch viel darüber sprechen. Ich finde es wirklich super interessant.
Ich würde auch gerne noch zwei Sätze zum Mindset sagen wollen. Also was Frauen so hemmt, für sich selbst einzugestehen, ist halt auch so dieses zu schnell ein Angebot annehmen oder nicht gierig wirken zu wollen, weil sie dann denken, ich bin egoistisch. Oder auch ein Fehler ist es, das kommt bei Frauen häufiger vor als bei Männern, diese Haltung. Ich muss nicht sagen, was ich alles kann und was ich alles leiste, sondern da kommt mein Gegenüber schon von selber drauf. Der weiß ja, wer ich bin, der weiß ja, was ich kann. Nee, ich kann das durchaus sagen. Also ich kann durchaus sagen, also das kann ich Ihnen anbieten, diese Leistung. Darin bin ich richtig gut. Da habe ich hier Zusatzqualifikationen gemacht. Wenn Sie diese Behandlung bei mir machen lassen, sind Sie auf jeden Fall in sicheren Händen.
Verhandeln Frauen anders als Männer?
Durchaus. Die Forschung sagt hierzu, dass Männer anders an Verhandlungen rangehen als Frauen, wenn es um sie selbst geht. Also wenn es um monetäre Zuwächse geht, die für mich sind, dann sind Männer oft etwas erfolgreicher als Frauen. Frauen wiederum sind erfolgreicher, wenn sie für Dritte verhandeln. Ja, also so, wenn sie für andere sich einsetzen können, dann entwickeln sie sehr viel Geschick, sehr viel Durchsetzungsvermögen. Das scheint ihnen auf jeden Fall leichter zu fallen. Ja, und das hat einfach auch was mit dem Mindset zu tun und der Herkunft. Kleine Jungs, wenn die hartnäckig auf dem Schulhof für irgendwas einstehen, dann sagt man, oh Mensch, das ist aber ein ganzer Kerl. Und wenn ein kleines Mädchen das macht, dann ist es eine Zicke, ja. Also, und dass solche Rollenbilder begleiten uns natürlich, so gesellschaftliche Bilder begleiten uns unser Leben lang und können uns dann auch später im Verhandeln im Alltag hinderlich sein.
Wobei ich ja finde, eben als du gesagt hast, ne, beim Handyvertrag zu, ich habe mir über die Jahre sehr erfolgreich eine Rolle antrainiert, die eigentlich nicht meine ist, die ich benutze, um zu verhandeln. Ich finde, wenn ich sag mal, Luxus kaufe, und man tut und macht und so ein ganz kleines bisschen auf unschuldiges Mädchen, funktioniert es am Ende fast immer. Also, dass man sehr unschuldig fragt, macht es denn jetzt Sinn, dass wir hier verhandeln? No? Ich bin völlig unschuldig, ich bin völlig ungefährlich. Ich stelle nur diese Frage. Und es funktioniert fast immer. Eigentlich bin ich nicht ein unschuldiges Mädchen. So, aber das funktioniert dort hervorragend. Also dieses Mädchen, die Mädchenrolle funktioniert da hervorragend. Insbesondere, wenn man als Verhandlungspartner gegenüber einen Mann stehen hat.
Ja, ich weiß, was du meinst. Und das kann eine Taktik sein, die ich mir vorher zurechtlege. Also ich sage, Mensch, zur Not bin ich das Mädchen, was hier einfach nochmal unschuldig nachfragt. Es gibt aber auch viele andere Techniken. Also entscheidend ist, dass ich mir sage, ich bleibe freundlich und höflich, aber klar in der Sache. Unter Umständen auch hart in der Sache. Dass ich sage, ja, Claudia, ich mag dich und ich rede wirklich gerne mit dir und es ist schön, dass wir uns kennengelernt haben. Und an dieser Stelle geht kein Weg rein. Hier ist eine Grenze für mich erreicht. An dieser Stelle gehe ich nicht weiter. Ja, dass ich nett, freundlich bleibe, aber trotzdem klar in der Sache bleibe und sage, das ist bis hier und nicht weiter.
Liebe Renate, ich finde es einfach richtig gut. Gefällt mir einfach, weil das ist einfach, das, also wirklich, ich freue mich sehr über diese Podcast-Folge. Ich bin ein bisschen traurig, dass wir unsere Zeit schon gefüllt haben, weil ich glaube, wir könnten noch viel, viel mehr reden. Also ich hätte jetzt noch Dutzende von Fragen zu diesen Taktiken, die man benutzen kann. Das finde ich gut. Aber wir wollten ja auch nur ein bisschen reinsneaken, ne? So ein bisschen sagen, Mensch, wenn du mehr wissen willst, am 27. September in Berlin, da gibt es mehr von Professor Dr. Renate Thewes, nämlich mehr zum Thema Verhandlungsführung. Und ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist, denn ich glaube einfach, da können wir alle, egal jetzt ob Männern oder Weiblein, aber wir sind ja dort nur Frauen, da können wir einfach noch ganz, ganz viel von dir lernen. Und da freue ich mich sehr drauf. Lieben Dank, dass du hier mit mir im Podcast warst und dieses Thema aufgemacht hast, Verhandlungsführung. Wer weiß, wie groß dieses Thema noch bei uns im Zahnärztinnen- und Ärztinnennetzwerk wird.
Ja, ich freue mich auch auf den Kongress. Also, das wird bestimmt schön und ich werde für alle Fragen zur Verfügung stehen.
Ich freue mich, wer noch nicht angemeldet ist, das funktioniert hervorragend über unsere Seite www.zahnärztinnen-netzwerk.de. Bis zum 27. Mai gibt es sogar noch Frühbucherpreis. Also, wer noch nicht angemeldet ist, dann bitte jetzt. Lieben Dank, liebe Renate, dass du hier warst. Bis bald.
Bis bald. Tschüss, Claudia.
Bis Renate.